Fondsgedanken, der Podcast zum Thema Investmentfonds mit Björn Drescher und seinen Gästen.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Fondsgedanken. Die heutige Folge haben wir beschrieben mit Fondsmanagerwechsel, Doppelpunkt, was nun? Fragezeichen. Mein Gesprächspartner ist Werner Kolitsch, Country Head bei M&G Investments in Deutschland. Und er ist durchaus aus aktuellem Grund unser Gesprächspartner, wie wir gleich sehen werden. Ich freue mich, dass er hier im Gespräch ist. Wir duzen uns und deshalb tun wir das auch hier im Podcast. Lieber Werner, danke, dass du dir Zeit nimmst, heute unser Gesprächspartner zu sein.
Ja, vielen Dank. Schönen Tag.
Die Tage hat die Anleger eine Mitteilung erreicht, die ich hier mal so vorlesen will. M&G hat Alex Araujo mit sofortiger Wirkung zum neuen Fondsmanager des 2,3 Milliarden Euro schweren M&G Global Themes ernannt. Der bisherige Manager Jamie Howard wird das Unternehmen verlassen. Werner, Meldungen wie diese gibt es natürlich naturbedingt immer wieder und die Anleger, so sie diese Personalien erfahren, was sie nicht immer unbedingt tun, fragen sich dann natürlich, ja, was nun? Was muss ich tun? Muss ich was tun? Ich lege den Ball mal direkt für dich hin und frage mal im ganz konkreten Fall, müssen die eigentlich was tun?
Und ja, warum? Ja, ich würde mal grundsätzlich sagen, Fondsmanagerwechsel kommen ja tatsächlich immer wieder vor und überall vor in allen Gesellschaften. Es kommt letztendlich auf die individuelle Situation eines Anlegers an. Und das muss auch jeder Anleger und Anteilsinhaber individuell entscheiden. Aber man muss klar sagen, Fondsmanagerwechsel sind grundsätzlich ein normaler Vorgang, für den es ja die unterschiedlichsten Gründe letztendlich gibt. Ich war ja in verschiedenen Funktionen tätig, auch als Dachfondsmanager, und ich habe immer wieder Fondsmanagerwechsel erlebt und würde jetzt mal sagen, ein Fondsmanagerwechsel ist nicht per se schlecht, sondern es kommt immer darauf an und man müsste da mal, würde ich persönlich sagen, mal schauen, wer den Fonds übernimmt, ob es, wie gesagt, weitere Änderungen gibt, die damit einhergehen oder nicht. Ich würde auf alle Fälle empfehlen, den CV sich genau anzugucken, den Werdegang also mal mir genauer anzusehen. Und natürlich eine große Hilfe oder Entscheidungshilfe ist sicherlich der Track Record, sofern vorhanden. Also es ist doch legitim und wichtig als Anleger dann auch regelmäßig zu überprüfen, ob die Strategie des Fonds für den Einzelnen noch so passt. Aber wie gesagt, ein Fondsmanagerwechsel kann ja auch sinnvoll sein, um einem Fonds eine neue Richtung zu geben.
Jetzt machen wir mal direkt erstmal die Probe aufs Exempel und sind uns dabei immer der Tatsache bewusst, dass ja mit Blick auf die Compliance, auf die juristischen Empfehlungen, du keine Empfehlungen abgeben kannst und deshalb auch ein bisschen vorsichtig sein musst, was du im konkreten Falle, was euer Haus angeht, sagst. Aber warum würdest du jetzt jemanden begründen, dass er im Zusammenhang mit dem Fondsmanagerwechsel, den wir jetzt gerade beobachten, einen Handlungsbedarf hat oder keinen Handlungsbedarf hat?
Ja, die Realität ist, wie gesagt, es kommt immer wieder vor. Und letztendlich ist es so, dass die Gründe vielfältig sind und letztendlich, wo es Menschen gibt, gibt es auch Veränderungen. Man muss sich natürlich eins vergegenwärtigen, dass man hier letztendlich vor einer Situation steht, dass bei einem sehr großen Haus wie M&G es ist, viele Optionen da sind, letztendlich große Teams um einen Fondsmanager herumarbeiten, ihm ja zuarbeiten, unterstützen. Das geht jetzt, Björn, wie du weißt, von Risk Management über Research, über die Handelsabteilung bis hin zu Vertrieb, letztendlich die gesamte Infrastruktur zur Verfügung stellen. Und hier gilt es natürlich zu gucken, wer ist, und in dem konkreten Fall ist es Alex Araujo, der den Fonds übernehmen wird, ein sehr, sehr erfahrener Fondsmanager, der, wie gesagt, ja Jahre schon bei uns ist, der andere Fonds schon gemanagt hat, der einen Track Record hat, also der schon Leistungen vorzeigen kann. Also man muss auch als Anleger davon ausgehen, dass eine Gesellschaft letztendlich alles tut, und zwar das Richtige für den Anleger tut, um hier einen geeigneten Nachfolger zu finden und eben den Erfolg eines Fonds dementsprechend weiterzuführen. Also das ist letztendlich sicherlich im Sinne des Anlegers und natürlich auch im Sinne der Fondsgesellschaft. Also Handlungsbedarf, wie gesagt, keine Empfehlung, aber es ist natürlich von jedem Anleger selbst ausgehend und der dann entscheiden muss. Aber wie gesagt, man muss davon ausgehen, dass die Fondsgesellschaften alles tun, um den geeigneten Nachfolger zu stellen.
Jetzt habe ich ja in meinen einleitenden Worten schon gesagt, du bist ein ganz guter Gesprächspartner, nicht nur vor dem aktuellen Hintergrund des Fondsmanagerwechsels, sondern das Haus M&G ist ja mit diesem Produkt auch in anderer Hinsicht ein guter Gesprächspartner, weil es zeigt, dass man manchmal über vielleicht ein Jahrzehnt oder so den gleichen Fondsmanager hat, mit allem zufrieden ist und dann gibt es eine Situation, wo vielleicht sogar mehrere Wechsel hintereinander kommen. Denn es ist ja so, dass hier in diesem Produkt wir ursprünglich mal den Fondsmanager in Form von Graham French gehabt haben, dass es dann einen Wechsel gab zu Randeep Somil, dann anschließend zu Jamie Howard und jetzt zu dieser neuen Rochade. Und damit natürlich der eine oder andere auch sagt, Mensch, vorher ganz, ganz lange Zeit keine Wechsel gehabt, jetzt sogar gleich mehrere Wechsel hintereinander. Und das sieht ja schon ein bisschen so auch nach Unruhe aus. Und deshalb würde ich mich gerne mit dir mal darüber unterhalten, was die Gründe sind, warum Fondsmanagerwechsel stattfinden. Du hast ja auch schon für andere Investmenthäuser gearbeitet, deshalb das muss jetzt und soll auch nicht ein M&G-spezifisches Gespräch sein, sondern dass man sich mal bei jemandem mit deinem Erfahrungsschatz darüber unterhält, bei den Fondsmanagerwechseln, die du erlebt hast, was waren da so Gründe, die dazu geführt haben, dass manchmal eben auch in einer Verkettung, wie wir sie jetzt gerade sehen, auch manchmal verschiedene Wechsel hintereinander erfolgen.
Ja, richtig. Wie gesagt, Fondsmanagerwechsel, die kommen ja tatsächlich häufig vor, überall vor und immer wieder vor. Ich bin mal durch einen Fondsmanagerwechsel gegangen. Das war ein ganz klares Beispiel. Das war Retirement. Das heißt, der Fondsmanager ging in Rente. Und auch das ist natürlich bei 2-3% der Fälle immer wieder einer der Wechsel. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Wie gesagt, hier muss man sich vorbereiten und in den meisten Fällen können sich die Fondsgesellschaften hier auch vorbereiten. Und ich glaube, das ist auch ein entscheidender Faktor natürlich, sich vorbereiten auf Veränderungen und gerade im Beispiel jetzt Global Themes, ehemalig Global Basics, wenn man hier diesen Wechsel anspricht, es hat in den letzten, und wir sprechen ja von doch einer langen Zeit, der Fonds ist ja schon uralt, wenn man so will, wenn hier 3 Fondsmanagerwechsel stattgefunden haben, und das ist jetzt zugegeben der 4., da muss man klar sagen, dass hier natürlich die Fluktuation jetzt im ersten Hinblick hoch aussieht, aber bei M&G darf man nicht vergessen, und das ist über dem Schnitt, wechseln Fondsmanager, also ich spreche jetzt von Senioren-Fondsmanagern, nur alle 11 Jahre. Also es ist jetzt nicht typisch, sondern hier gilt es ebenfalls, das Richtige zu tun für den Anleger, und wir gehen davon aus, dass wir in dem Fall das Richtige getan haben. Und natürlich kann es passieren, dass wenn man hier einen Übergang und einen letztendlich, einen Übergang zu einer neuen Generation schaffen möchte, dass man sich dann halt nochmal entscheiden muss, hier einen Wechsel vorzunehmen. Aber wie gesagt, hinter jedem Fondsmanagerin steht ein ganzes Team, das für Kontinuität sorgt. Das sollte man nie vergessen. Und bei M&G spielt hier ein sehr großes Aktien-Research-Team ebenfalls eine Rolle. Ein Risk-Management-Team, das eben für diese Kontinuität sorgt, dass eben die Parameter weiter, dass die Risikoparameter weiter eingehalten werden und so weiter. Also all das spielt dann schon mit rein, dass man sagen muss, es ist für Kontinuität gesorgt. Und ich glaube, gerade bei großen Häusern, die die Ressourcen haben, kann man davon ausgehen, dass das auch passiert.
Diese Gründe, du hast einen angesprochen, den Ruhestand. Das ist ja ein Punkt, den man dann eigentlich in jeder Karriere irgendwann mal sieht, dass sich jemand zur Ruhe setzen muss. Das bleibt keinem erspart. Es gibt auch andere Gründe, dass man sich in seiner, ich sag mal, Karriere, in seinem Werdegang die Möglichkeit hat, sich vielleicht in einem anderen Haus zu verbessern, wo einem eine interessantere Position angeboten wird. Bisweilen gibt es so etwas, das nennt man auch so, dass es unterschiedliche strategische Vorstellungen gab. Also ich würde mal sagen, da ist man dann mit irgendeiner Risikoabteilung oder mit seinem Chef, mit seinem Chief Investment Officer oder was auch immer, so uneinig, dass man sagt, mit dem kann ich nicht mehr zusammenarbeiten. Auch das kann ein Grund sein. Persönliche Gründe, der Lebensabend ist einer, hast du angesprochen, aber es gibt natürlich auch noch andere persönliche Gründe. Man lernt einen Partner irgendwo kennen, muss umziehen dafür, kann nicht an dem Ort bleiben, wo man heute ist. All solche Sachen können vorkommen. Und wir haben jetzt über einen Punkt noch nicht gesprochen, den man vielleicht auch nochmal beleuchten sollte. Du hast eben davon gesprochen, eine Investmentgesellschaft wird alles tun, um im Sinne der Anteilsinhaber und eines erfolgreichen Fondskonzeptes tätig zu sein. Und dazu gehört es ja auch, einen Fondsmanager feuern zu müssen, beziehungsweise ihm nahezulegen, dass man mal schaut, wie es dann ohne ihn weitergeht. Aus deiner Erfahrung heraus, wie gehen Gesellschaften mit so einer Situation um? Kommuniziert man das dann auch, dass man sagt, also wir wollen einfach mal einen neuen Mann holen oder eine neue Frau holen, damit es besser läuft? Geht man offen damit um und sagt, wir haben den abgelöst?
Ja, also bei allen Gesellschaften, bei denen ich bis dato gearbeitet habe, geht man da sehr offen mit um. Ganz generell kann ich dir nur sagen, informieren wir bei M&G Anteilseigner im Fonds sofort. Entweder geschieht das über Kundeninformationen, die letztendlich per E-Mail oder per Brief rausgehen, aber auch durch direkte Ansprache. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man die investierten Kunden möglichst, ich kann natürlich nicht alle Kunden informieren, aber ich sage mal, die Multiplikatoren informiert darüber, was ist passiert. Und da geht es natürlich um eine klare Kommunikation, wie es weitergeht, wer letztendlich auch hier die Verantwortung ziehen wird, wer eventuell der neue Deputy ist und so weiter. Also das ist letztendlich in einer Kommunikationsstrategie mit drin und das alles natürlich auch neben externen Kommunikationsmitteln, wie zum Beispiel eben auch die Pressemitteilungen, wo man dann in die Breite geht und versucht natürlich, das Thema breit zu streuen und dementsprechend zu informieren. Man braucht sich hier als Gesellschaft nicht verstecken, es passiert wie gesagt immer, die Gründe sind vielzählig und mit dem Thema wird man irgendwann in einem Zyklus, eines Managementzyklus konfrontiert und wie du sagst, das kann natürlich auch eine Veränderung der Familie, das können natürlich viele Gründe sein in die Selbstständigkeit, das ist ja in der spätzyklischen Phase immer so ein Thema, ne, dass man hier auch in die Selbstständigkeit geht. Also es gibt verschiedene Gründe, aber ich denke, Kommunikation ist in diesem Fall alles. Und da ist M&G immer sehr bemüht, auch tatsächlich alle Kunden abzuholen und informiert zu halten.
Das kann ich nur bestätigen, denn beispielsweise ist es ja so, dass Alex Arujo auch anlässlich des Fondskongresses dann beispielsweise bei uns im Studio ist und sich da den Fragen auch stellen wird. Da geht man sehr offen mit um. Frage, muss eine Gesellschaft das kommunizieren? Ist sie dazu irgendwie gesetzlich verpflichtet? Muss sie der Aufsicht das melden oder Stichwort dauerhafter Datenträger, muss man das über die Depotbank dann seinen Anteilsinhaber mitteilen oder reicht das, wenn man im eigenen Interesse der Kommunikation offen das nach außen, Pressemitteilung, Vertriebsstellen benachrichtigt, muss man darüber hinaus tätig werden als Gesellschaft?
Ja, das Letztere. Also es gibt keine gesetzliche Verpflichtung tatsächlich. Der Datenträger ist hier nicht wirksam. Allerdings ein Datenträger wird zur Verpflichtung, wenn man hier gravierende Strategiewechsel, sprich auch die im Prospekt letztendlich auch angezeigt werden müssen, dann ist ein dauerhafter Datenträger verpflichtend. Aber interessanterweise beim Fondsmanagerwechsel gibt es da keine gesetzliche Regelung. Das liegt in der Hand einer Gesellschaft und es ist, wie gesagt, in jedem Interesse hier die Kommunikation hochzuhalten, um eben auch transparent zu informieren. Und ich denke, das ist auch der richtige Weg.
Auf das Thema Strategie komme ich gleich nochmal kurz zu sprechen. Zunächst mal eine Frage, die sich manchem vielleicht aufdrängt, ist die, warum man dann überhaupt den einzelnen Fondsmanager so konkret benennt, nach außen stellt. Du hast ja eben zu Recht auf das Team auch hingewiesen und seine Bedeutung. Wäre es dann nicht einfacher zu sagen, der Fonds wird gemanagt durch das Team von M&G und dass es dann da in diesem Team mal ein Kommen und Gehen gibt, das muss man ja nicht groß nach draußen kommunizieren. Warum geht eine Gesellschaft hin und benennt den Fondsmanager wirklich, beziehungsweise inwieweit ist es klug, das zu tun?
Ich meine, das ist schon ein entscheidender, wichtiger Aspekt, den du ansprichst. Es ist also nicht nur der leitende Fondsmanager, es ist schon korrekt, oder die Fondsmanagerin, die das Investmentkonzept letztendlich umsetzt und auch die Entscheidungen trifft. Dahinter steht meist ein ganzes Team, ein großes Team, entweder ein Co-Fondsmanager, Deputy-Fondsmanager und so weiter, Research-Team, wie schon gesagt. Auch Fondsmanager aus anderen Teams können hier mit reinspielen und Ideen liefern, sowie die Analysten letztendlich, die auch ein unglaubliches Fachkenntnis auf der Einzeltitelbasis haben. Aber ich meine, und ich habe immer wieder erlebt, dass die letzte Entscheidung irgendwer treffen muss. Das heißt, jemand muss hier die Teams und die Entscheidungen zusammenführen und die Treffen nach außen vertreten und auch erläutern können. Das heißt, ich brauche hier jemanden, der letztendlich die Entscheidung trifft. Und das ist halt der Fondsmanager. Also Fluch oder Segen, ich meine, ich kann hier tatsächlich nicht ohne Personifizierung auskommen, weil auch, sage ich jetzt mal, unsere Anlegervertriebspartner wünschen sich ja auch irgendwo eine Personifizierung, ein Gesicht zum Produkt. Ich meine, macht Sinn, weil das Thema, das abstrakte Thema Geldanlage kann man schon so hier wesentlich persönlicher gestalten, ist vielleicht ein Zusatzeffekt hier noch, aber ich brauche jemanden, der die Entscheidungen trägt, der die Entscheidungen fällt und auch hauptverantwortlich dann in dem Fonds implementiert und umsetzt.
Ich frage das deshalb, weil häufig ja die Frage auch von Anlegern anschließend kommt, ja, Sie haben doch diese Person auf der und der Veranstaltung gehabt oder er hat das Interview gegeben, sie ist der Fondsmanager und das heißt im Rahmen der Vermarktung, solange das gut ist, wie heißt das so schön, der Vater des Erfolges, das möchte jeder gerne sein, aber die schlechte Performance, für die fühlt sich dann zwischenzeitlich auch keiner zuständig, da ist es dann plötzlich das Team. Und wenn es um die Frage geht, soll ich im Fonds bleiben, der Fondsmanagerwechsel ist doch erfolgt, dann wird auch immer wieder darauf hingewiesen, das Team ist doch da und das ist die Kontinuität. Und deshalb so ein bisschen vielleicht aus deinem Erfahrungsschatz heraus, diese Funktion des Teams, wie wichtig ist sie dahinter und ist es nicht vielleicht auch die Presse oder so, die am Ende dann eine Gesellschaft mehr oder weniger dazu zwingt, förmlich zu sagen, am Ende muss es doch einer sein, der die Entscheidung trifft, wer ist es, ist es Frau Müller, ist es Herr Meier, wer ist diese Person, die diese Entscheidung trifft? Wäre es Gesellschaft nicht lieber, sie würde eigentlich immer nur sagen können, es ist im Team?
Ja, Team, wie gesagt, ich kenne, glaube ich, kaum eine Präsentation, wo nicht nur der Fondsmanager und das ganze Team herausgestellt ist. Also die letzten Jahre habe ich das auch immer wieder beobachtet, dass nicht nur der Fondsmanager ganz oben steht, sondern das ganze Team präsentiert wird. Also ich denke, das ist ratsam, immer wieder darauf hinzuweisen, dass es sich hier nicht um eine Einzelperson handelt, sondern um ein ganzes Team letztendlich, das hier mit zum Erfolg beiträgt. Und ich denke, wenn ich mir so die RFPs und die gesamte Präsentationslinie von M&G angucke, dann zeigen wir auch immer die Teams. Also wenn du willst, erfährst du auch die Nummer 2 und 3 und das gesamte Research- und Support-Team dahinter. Also das ist auf alle Fälle immer wieder gegeben und auch ratsam, das zu tun und herauszustellen. Aber letztendlich, wie gesagt, ohne Infrastruktur, ohne funktionierende Infrastruktur kann, und ich nehme das Wort jetzt mal in den Mund, ein Star-Fondsmanager auch nicht arbeiten und sein. Ja, ohne, wie gesagt, einen gesonderten Handelstisch oder auch Vertriebstätigkeiten hier unterstützt von Investmentspezialisten, wenn der Fondsmanager alles selber machen muss, was Marketing anbelangt, wird es auch kritisch. Also da, hinter dem Erfolg steckt letztendlich ein Team, eine Infrastruktur, die letztendlich mehr Prozesse beinhaltet, als der Anleger natürlich weiß. Aber ich möchte nochmal betonen, wie gesagt, für ein gutes Arbeitsumfeld und auch für die Konzentration und den Fokus für den Fondsmanager, sich auf Investmentideen zu fokussieren, ist eben diese Infrastruktur und das Team im Background unerlässlich. Also wir versuchen bei MAG, wie gesagt, das kommt noch dazu, dem Fondsmanager die größte Freiheit hier einzuräumen, die Flexibilität, die Anlageentscheidungen hier jetzt nicht von einem CIO abhängig zu machen, sondern wirklich von seiner Franchise. Also alles das, diese Freiheit, Ideen und Konzepte letztendlich zu generieren, erhöhen natürlich auch die Zugehörigkeit und helfen insgesamt Fondsmanager an Bord zu halten und unternehmerischer zu denken und zu arbeiten. Also das sind nur Nebeneffekte, aber letztendlich ja, selbst hinter einem Starfondsmanager steckt ein Team, das erfolgreich arbeitet und das auch die Infrastruktur, die gesamte Infrastruktur, die gesamte Wertschöpfungskette natürlich hier zur Verfügung stellt.
Jetzt kommt eine solche Meldung, es gibt einen Fondsmanagerwechsel und zurück zu unserer Ausgangsfrage, was nun? Fragen sich dann natürlich die Berater, die ein solches Produkt empfohlen haben oder auch die Anleger, was sollen wir denn jetzt mit dieser Information anfangen, was sollen wir jetzt tun? Gibt es in diesem Zusammenhang ein Denkschema, ein Rat, wo du sagst, so sollte man an die Sache herangehen, damit man sich im Einzelfall ja auch gegebenenfalls unterschiedliche Überlegungen dazu machen kann im Ergebnis. Denn in dem einen Ergebnis ist es vielleicht, dass man sagt, ich bin zum Schluss gekommen, ich verkaufe das Ding, ich gehe da nicht weiter an den Weg mit. Und in dem anderen Fall sage ich vielleicht für mich, nee, das scheint für mich wirklich Kontinuität zu sein. Mit welchen Fragestellungen, mit welchem Blickwinkel sollte ich an so eine Meldung rangehen nach deiner Vorstellung?
Also keine Kurzschlussreaktion, ich glaube. Nee, aber ganz im Ernst. Also nein, es ist legitim und wichtig für den Anleger zu überprüfen, wie der Ansatz aussieht, wie ob der Ansatz noch passt, warum man letztendlich diesen einmal gekauft hat, sich nochmal vergegenwärtigen, ist das alles noch unverändert, ist das alles, was ich mir letztendlich beim Kauf des Fonds auch tatsächlich erwartet habe, sind diese Dinge noch erfüllt? Das sind alles die Fragen und die sinnvollen Fragen, die man sich hier stellen sollte. Es ist natürlich hilfreich, so viele Informationen zu sammeln, wie man kriegen kann. Da verweise ich immer auf die Homepage der Gesellschaften. Da sollte eigentlich alles drauf sein, auch die Pressemeldungen und die Informationen zum neuen Fondsmanager und zu möglichen Veränderungen. Natürlich hilft auch Kontakt des Kunden zum Berater und die Information beim Berater, also dass der Berater letztendlich die Information auch vorliegen hat, ganz wichtig, da sind die Fondsgesellschaften gefordert. Natürlich, institutionellere Kunden haben da einen kleinen Vorteil, sage ich mal, die haben möglicherweise den direkten Zugang zum Fondsmanagement und das ist natürlich umso besser, hier kann man sich selbst ein Bild machen vom Fondsmanager, aber sonst guckt man halt auf die Plattform vom Thresher und ladet sich ein Video dann runter vom Fondsmanager. Das kann natürlich auch helfen, um hier ein Gefühl zu bekommen, wie ist der Fondsmanager drauf, was kann ich mir erwarten und ist das auch wirklich hier das, was ich mir vorstelle und ist das, was auch letztendlich zählt, die Performance, alles ohne Performance ist, wie gesagt, alles nichts. Und deswegen glaube ich, letztendlich muss man natürlich ein Auge auf der Performance halten, gerade nach dem Fondsmanagerwechsel. Kann man natürlich ausgehen, dass ein motiviertes Team, motivierter Fondsmanager hier am Werkeln ist, das ist ja, aber letztendlich das Auge auf der Performance kann sicherlich nicht ganz verkehrt sein. Ne?
Du hast es angesprochen, dieses System quasi, sich Gedanken zu machen, warum habe ich den Fonds gekauft, was waren meine Überlegungen, was war meine Erwartungshaltung, hat mir die Strategie gefallen, ist es die Assetklasse, in der der Fonds ist, oder war es vielleicht wirklich diese Person, dass man gesagt hat, wegen diesem Fondsmanager will ich diesen Fonds kaufen. Ich glaube, die Punkte hast du gut rausgearbeitet. Jetzt hast du es selber angesprochen, es gibt natürlich auch mit Fondsmanagern verbundene Strategiewechsel. Ich erinnere mich, du hast es eben auch mal kurz erwähnt, der Global Basic, der dann ein Global Themes wurde, also seine Strategie auch verändert hat. Fällt ein Fondsmanagerwechsel, der mit einer Strategieveränderung einhergeht, grundsätzlich schwerer ins Gewicht, was den Handlungsbedarf angeht?
Also man muss sich die Frage stellen, sind es sinnvolle Änderungen, die hier ins Spiel kommen? Weil du jetzt gerade Global Basics zu Global Themes ansprichst, hier ist natürlich eine sinnvolle Änderung passiert, nämlich eine Themenerweiterung. Man hat gesagt, man will hier nicht nur bei dem Rohstoffthema praktisch bleiben, sondern versucht hier mehr Flexibilität, eine Verbreiterung des Anlageuniversums praktisch zu gewährleisten. Das sind meiner Meinung nach sinnvolle Änderungen, die auch einem Anleger in Zukunft bessere Performance oder zumindest die gleich gute Performance bis bessere Performance sichern sollten. Änderungen, wie gesagt, können einen positiven Aspekt haben. Ich spreche jetzt zum Beispiel die Integration von ESG-Kriterien in den Investmentprozess an. Das haben wir jetzt ebenfalls im M&G Global Themes so gemacht. Das ist meiner Meinung nach eine notwendige und eine absolut sinnvolle Änderung in einem Investmentprodukt. Auch die vier strukturellen Trends, wo der Fonds jetzt ganz konzentriert drauf arbeitet, das ist eben, wie gesagt, diese klaren vier Trends wie demografischer Wandel oder Umwelt, Infrastruktur und Innovation. Also auch das ist die Erweiterung von der Anlagestrategie, die wir schon hatten. Aber man muss klar sagen, das Anlageziel letztendlich, die Outperformance der Benchmark an der grundsätzlichen Anlagepolitik des Fonds ändert sich nichts. Und das ist schon wichtig für den Kunden. Ja, also man muss da ganz genau ein Auge drauf halten, um welche Änderungen es sich handelt. Und da muss man sich identifizieren, da braucht man eben die Information. Aber wie gesagt, ich denke, das, was ich jetzt und das, was wir im Global Themes in einem thematischen jetzt Konzept seit der Veränderung von Global Basics zu Global Themes umgesetzt haben. Ein Produkt, wie gesagt, das sich mit globalen Themen auseinandersetzt. Das macht Sinn und wie gesagt, das ist zukunftsweisend und diese Änderungen machen natürlich auch für den Kunden Sinn.
Ein bekannter Kölner Vermögensverwalter rät dazu, nach einem Fondsmanagerwechsel sofort zu verkaufen und auch konsequent zu verkaufen. Das heißt, in diesem Fall ist es keine hektische Kurzschlussreaktion, sondern das Prinzip dahinter, zu sagen, ich gehe erstmal auf Nummer sicher und dann kann ich weiter gucken. Wie kommentierst du eine solche Empfehlung? Was spricht dafür, was spricht dagegen?
Also, wie gesagt, das kommt wiederum immer auf die Situation an. Wir sprechen ja von einem Vermögensverwalter, der hat eine klare Philosophie. Letztendlich muss das jeder Anteilinhaber individuell entscheiden. Aber wie gesagt, die Dinge, die ich jetzt angesprochen habe, eventuell sind auch Kosten involviert bei einem Fondsmanagerwechsel. Man kann davon ausgehen, wie gesagt, dass die Fondsgesellschaft alles tut, dass auch die Kontinuität, der Fortbestand letztendlich der Erfolgsgeschichte weitergehen sollte und dass da die richtigen Leute am Werken sind. Und da glaube ich einfach, da muss man einer Fondsgesellschaft Vertrauen schenken, solange der Track Record oder die Performance, aktuelle Performance passt, würde ich sagen, ist die Weiterführung des Konzeptes erfolgreich umgesetzt und darauf musste und sollte jeder Anleger ein Auge behalten.
Wie kann ich denn erkennen und beurteilen, ob der neue Fondsmanager seine Arbeit so gut macht wie der davor? Gibt es da etwas, wo du sagen würdest, daran kann man es festmachen, darauf muss man achten, um das zu beurteilen? Denn ich kann es ja nicht nur an der absoluten Performance festmachen, ich muss mir auch anschauen, wie es im Verhältnis zum Markt sich entwickelt. Kann ja sein, dass jetzt gerade in der Hossephase der eine am Steuer gewesen ist, hat es jetzt abgegeben, jetzt kommt die schwierigere Marktphase, kann der neue eigentlich gar nichts dafür, aber er muss damit zurechtkommen. Woran kann ich erkennen, ob derjenige seine Arbeit so gut macht wie derjenige zuvor?
Ich denke, es sind verschiedene Komponenten, die hier mit reinspielen. Vielleicht ein Punkt noch zu deiner letzten Frage. Auch der Fondsmanager, der jetzt quasi bei einem neuen Haus beginnt, oder das passt eh jetzt auch zu der Frage, würde ich sagen, der muss sich ja auch erst mit dem Umfeld der Infrastruktur, den Prozessen vertraut machen. Das heißt, der hat natürlich auch viele andere Themen am Tisch, mit denen er klarkommen muss beim Start, bei einem neuen Fondsmanager. Eventuell muss er auch ein neues Team heiren. Also all das macht einen Start natürlich nicht einfach, aber letztendlich sind jetzt um auf deine Frage direkt, reicht die Performance aus? Klar würde für mich nicht, also die Performance jetzt mal, die Outperformance der Peer Group und der Benchmark schon eine richtige Richtung zeigen. Auch in schwierigen Phasen kann man das ja feststellen. Jedoch die riesige Komponente ist vielleicht auch noch eine wichtige. Das heißt, immer wieder zu gucken auch, wie erzielt der neue Fondsmanager seine Ergebnisse. Ist das auch noch in dem Bereich der erwarteten, oder ist es noch im Bereich des Risikos letztendlich, das auch in dem Konzept verankert wurde? Also auch das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Risk-Return und nicht nur Return, das sind die zwei Komponenten, die man sich auf alle Fälle angucken sollte, im Auge behalten sollte, mit wie viel Risiko wurde die Performance erzielt. Vielleicht das wäre noch zusätzlich ein Punkt, den man hier durchaus mit ins Auge fassen sollte.
Und wenn ich an die Vergangenheit denke und manchen Fall, den ich gesehen habe, heißt das auch noch nicht, dass ein Fondsmanager, der sehr gut gewesen ist in einem Haus im Rahmen der neuen Rahmenbedingungen, des neuen Teams, in das er kommt, gegebenenfalls da einfach weitermachen kann, wo er vorher aufgehört hat, sondern da muss man sich eben auch immer anschauen, auf was kann er sich da stützen, wer hat vorher wesentlich zur Performance beigetragen im Team, vielleicht durch die Zuarbeiten, auch das will im Einzelfall immer geprüft sein, deshalb auch hier verbietet sich, glaube ich, zu sagen, generell dem guten Fondsmanager irgendwo hinfolgen. Es kommt, wie du gesagt hast, auf die Einzelfallprüfung an. Ja, Werner, da sind wir schon wieder am Ende des Gespräches. Ich frage dann immer meine Gesprächspartner, ob sie eine Empfehlung haben, eine Literaturempfehlung. Das kann ein Buch sein, das kann eine Internetseite sein. Ich wüsste nicht, dass es ein Buch über reine Fondsmanagerwechsel gibt, aber gibt es irgendeine Investmentlektüre, die du unseren Zuhörern ans Herz legen kannst?
Also noch gibt es kein Buch, aber vielleicht sollte ich mich damit mal beschäftigen. Nee, also ich würde empfehlen, auf alle Fälle unsere Blogs mal zu lesen. Bond Vigilantes zum Beispiel ist ein absolut lesenswerter Blog und wo, wie gesagt, unsere Fondsmanager ihre Meinung schreiben. Das wird auch nicht von, sage ich mal, jemanden von Compliance drüber gelesen, sondern da wird wirklich produktfremd argumentiert, da wird eine Meinung rausgehauen und deswegen macht es mir immer wieder Spaß, in die Bond Vigilantes Blogs reinzulesen, reinzugucken, was es denn da so Neues gibt. Also das wäre jetzt mal meine Empfehlung, die ich hier gerne abgebe.
Dann bleibt mir nur am Ende des Podcasts an unsere E-Mail-Adresse zu erinnern, podcast@fondsgedanken.de. So die Zuhörer noch irgendwelche Anmerkungen zu dieser Sendung haben, beziehungsweise Fragen haben und Themen für zukünftige Formate hier bei Fondsgedanken. Und ansonsten, Werner, danke ich mich für das Gespräch und verabschiede mich hier aus dem ABC Tower in Köln mit einem Kölschen. Tschüss.